The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. Das zweitwichtigste Amt in der Berliner Machtarchitektur ist das des Fraktionsvorsitzenden der größten Regierungspartei. Das ist der Mann, der den Kanzler unterstützt oder er kann ihn auch stürzen. Das ist der Mann, der in seiner Funktion zugleich Supporter des Mächtigsten ist oder eben sein Gegenspieler, sein Antagonist. Der Job ist darum so wichtig, weil derjenige auch wie ein Hirte die Herde von 208 Unionsabgeordneten auf Linie bringen soll und muss. Und mit den anderen, den Sozialdemokraten in diesem Fall, muss er die Kompromisse aushandeln, so dass Regierungshandeln überhaupt möglich ist. Und nach dem Abgang von Jens Spahn wurde von Alexander Hoffmann von der CSU verkündet, was vorher schon gemunkelt wurde.
Die beiden Parteivorsitzenden haben dann den derzeitigen Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frey, vorgeschlagen als die Person, die sie nächste Woche bei der Fraktionssitzung vorschlagen werden, als neuen Fraktionsvorsitzenden.
Damit haben CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder das Thema schnell abgeräumt. Nächste Woche Mittwoch soll die Fraktion dann ihren neuen Chef wählen. Das gilt jetzt nur noch als reine Formsache. Einen Gegenkandidaten gibt es derzeit nicht. Also muss die Frage ja gestellt werden, wer ist dieser Thorsten Frey? 52 Jahre alt ist er. Er ist Volljurist und er wurde 2004 Oberbürgermeister eines kleinen Ortes namens Donaueschingen in Baden-Württemberg. Das liegt nahe der Schweizer Grenze. Das ist deswegen wichtig, weil er 2012 mit über 99% wiedergewählt wurde, ohne Gegenkandidat. Und so früh schon dann auch in den Fokus natürlich der Bundes-CDU gerät. Wer ist dieser Mann, der solche Wahlerfolge feiert? Die Süddeutsche Zeitung schrieb damals, Zitat, in der CDU wird Thorsten Frey als Führungsreserve erster Klasse gehandelt. Hier im Podcast sagte er mir über diese Zeit.
Das war eine wunderschöne Zeit. Bis 2013 war ich dort 9 Jahre Oberbürgermeister und habe jeden einzelnen Tag sehr genossen.
2013 ging es dann in den Deutschen Bundestag, wo er ab 2021 erster parlamentarischer Geschäftsführer wurde. Und dann, als Friedrich Merz der Chef der Fraktion wurde, das war fast ein Jahr später, wurde er dessen rechte Hand. Merz nahm den Vertrauten Frey schließlich mit, dahin, wo es für ihn jetzt wichtig ist, nämlich ins Kanzleramt. Und als Kanzleramtsminister war Thorsten Frey fleißig, wie er im Interview mit The Pioneer of the My Way erklärte. Das war Ende vergangenen Jahres.
Normalerweise fange ich morgens so um 7:30 an und üblicherweise komme ich dann so gegen Mitternacht wieder raus. Also das wirklich Interessante oder das, was man sich vielleicht so nicht vorstellt, ist, dass es wirklich sehr gebunden ist ans Kanzleramt. Also das ist ein schöner Ausflug für mich jetzt. Ich komme mal raus. Schön.
Aber was muss er jetzt im neuen Amt als Fraktionschef ins B leisten? Mich interessiert dazu brennend die Einschätzung von Carina Mössbauer, unserer Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Einen wunderschönen guten Morgen, Carina.
Einen wunderschönen guten Morgen, Gábor.
Also was ist die wichtigste Aufgabe, die Thorsten Frey in dieser ja für ihn neuen Rolle erledigen soll? Was, Carina, ist die Erwartung der Abgeordneten an ihren künftigen Vorturner?
Na, ganz klar, Gábor. Die größte Herausforderung ist, er muss unbequeme Gesetze durchs Parlament bringen. Denn die Koalitionsmehrheit ist ja bekanntlich auf Kante genäht. 12 Abweichler können eine Regierungskrise auslösen. Daher gilt hier, er muss immer ein Ohr an der Fraktion haben. Er muss die Abgeordneten lesen können. Mögliche Protestthemen wie vergangenes Jahr Brosius Gersdorf früh identifizieren und abräumen. Und nicht zuletzt, er muss auch eine Scharnierfunktion haben zu seinem SPD-Gegenstück Matthias Mirsch.
Und genau das ist ja die spannende Frage, die sich viele in der Union stellen. Hat der freundliche Thorsten Frey dafür die nötige Härte?
Gute Frage und das wird sich einfach zeigen. Bislang galt ja Jens Spahn als der gnadenloseste Verhandler im CDU-Team. Frey muss da durchaus noch draufsatteln, aber er ist dafür in den eigenen Reihen sehr beliebt. Und das ist ja auch keine schlechte Startbedingung.
Und dann ist da ja noch, Carina, ein Vorteil, würde ich sagen, nämlich sein Näheverhältnis zum Bundeskanzler, so wie einst Volker Kauder zu Merkel oder Wolfgang Schäuble, zumindest mal in seiner frühen Zeit, zu Kanzler Helmut Kohl. Bringt dieses Verhältnis ihm jetzt was?
Ja, da würde ich sagen, es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf blickt, Gabor. Denn unter Merkel wurde die Fraktion ja teilweise auch als so eine Art Wurmfortsatz der Regierungszentrale verlacht. Inzwischen hat sich die Unionsfraktion aber wirklich emanzipiert und rebelliert ja auch ganz gerne mal. Da kann zu viel Nähe zum Kanzleramt auch schnell verdächtig sein. Gerade in den vergangenen Monaten war ja auffällig, dass sich die Abgeordneten oft als Gegenpol zum Kanzleramt sahen. Am augenfälligsten war das ja natürlich im Rentenstreit. Also ich würde sagen, die Reifeprüfung steht erst noch bevor.
Und wir sind wie immer dann auch live dabei. Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen.
Gerne, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom und Wirtschaftsweise Professor Gabriel Felbermeier spricht über den hohen Ölpreis und die Folgen für die deutsche Wirtschaft.
Die Resilienz der Marktwirtschaft wird immer wieder unterschätzt.
Sie können mit der Pioneer-Expedition zwei kleine, aber doch hochinnovative europäische Länder kennenlernen. Und wir hören ganz zum Schluss über einen sonderbaren Fund in den Tiefen des Meeres. Dank Donald Trump und seinem Krieg mit dem Iran sind die Ölpreise in den letzten Tagen schon wieder deutlich gestiegen. Was macht das eigentlich mit der Wirtschaft, mit der Weltwirtschaft, aber auch mit der bei uns zu Hause? Antworten für uns hat Professor Gabriel Felbermeier. Der Mann ist Ökonom, er ist Österreicher, leitet dort ein wichtiges Institut und neuerdings ist er Wirtschaftsweiser hier bei uns in Deutschland. Mein Kollege Christian Schlesiger, Ressortleiter Wirtschaft bei The Pioneer, hat mit Gabriel Felbermeier gesprochen. Hören wir doch mal rein.
Guten Morgen, Professor Felbermeier.
Guten Morgen, Herr Schlesiger.
Herr Felbermeier, seit Tagen schießen die Preise für Rohöl wieder nach oben. Wie gefährlich ist die Lage für die deutsche Wirtschaft?
Ja, natürlich ist das keine gute Nachricht. Wenn Erdöl teurer wird, sich Energie verteuert, dann verschlechtert das die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Energiepreise nach oben heißt immer, dass auch die Inflation höher wird. Wir sehen ja die Effekte auf den Zapfsäulen bereits. Der Druck steigt, auch wieder etwas zu tun seitens der Regierung. Also das sind keine guten Nachrichten. Die Entspannung, die wir am Ölmarkt gesehen haben während des Waffenstillstands, die war eben nur von kurzer Dauer.
Der Ölpreis liegt bei mehr als $90 pro Barrel. Ab wann wird es eigentlich unbequem?
Das kommt darauf an, auf wen man blickt. Also für die Autofahrer ist es jetzt schon wieder unbequem. Preis an den Zapfsäulen deutlich über 2 Euro ist ein Ärgernis. Für die makroökonomischen Entwicklungen, würde ich sagen, ist ein Erdölpreis jenseits der 120 oder so ein wirkliches Thema. Also bei 120 würde ich sagen, müsste man beginnen, wirklich wieder über massive Revisionen auch der Konjunkturprognosen nach unten nachzudenken.
Es geht ja mittlerweile nicht nur um die Straße von Hormuz, sondern mittlerweile rückt ja auch das Rote Meer ins Zentrum. Die Houthi-Miliz im Jemen hat angekündigt, eine Seeblockade für Schiffe aus und nach Saudi-Arabien durchzusetzen. Das wäre dann ja der Worst Case für die Weltwirtschaft, oder?
Ja, gut ist auch das natürlich keinesfalls. Worst case würde ich vielleicht nicht sagen, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, 2 Jahre her mittlerweile, ist die Straße von Bab al-Mandab, also die Südeinfahrt in das Rote Meer, ja schon massiv eingeschränkt. Die Houthis gibt's ja schon eine Weile, die diesen Seeweg bedrohen. Die großen Tanker gehen auch gar nicht durch den Suezkanal, die sind dafür zu groß. Deswegen gibt es in den letzten Jahren deutlich angestiegenen Umwegverkehr rund um Afrika, aus China oder aus dem Nahen Osten nach Europa zum Beispiel. Da geht ohnehin nur mehr irgendwie 40% oder so durch den Suezkanal von dem, was man vor dem Konflikt mit der Hamas hatte. Das heißt, klar, das hilft nicht. Ja, das verteuert die Frachtraten weiter. Das ist vor allem auch für die Containerschifffahrt ein Thema. Erdöl geht im großen Ausmaß in den Supertankern schon rundherum, aber für die Containerschifffahrt ist das ein Problem. Ja. Man darf ja, und das ist das Interessante am Roten Meer, nicht vergessen, das eine ist die physische Sperrung einer Straße, indem man sozusagen androht, Schiffe zu versenken und dann auch möglicherweise tatsächlich Angriffe stattfinden, wie das ja jetzt an der Straße von Hormuz der Fall ist. Und das andere ist das Risiko, dass da etwas passieren könnte. Und das hat in den letzten Jahren schon dazu geführt, dass die Passage durch das Rote Meer schwer zu versichern war und deswegen die Verkehre schon geringer waren. Also deswegen unschön, ja, brauchen wir nicht, ja, aber ist keine fundamentale Veränderung der Lage.
Das heißt, die Weltwirtschaft hat sich schon angepasst. Erklärt das eigentlich auch die relative Ruhe an den Börsen?
Ja, ich glaube, dass eine der wichtigsten Lektionen der immer wiederkehrenden Krisen, spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Krise, darin besteht, dass die marktwirtschaftlich organisierte Weltwirtschaft robuster ist, resilienter, wenn man mag, als viele glauben. Ja, dass die prophezeiten Preise von $200 pro Fass, die wir am Ende Februar, Anfang März dieses Jahres gehört haben, auch von Expertinnen und Experten, die sind nicht eingetreten. Die Verbraucher haben stärker reagiert auf die hohen Preise. Die Produktion hat stärker zugelegt aufgrund der hohen Preise. Es gab mehr Verkehre auch aus dem Nahen Osten, als man gedacht hat, auf dem Weltmarkt, über Schattenflotten, über Pipelines, die dann doch tragfähiger und mehr Kapazität hatten, als man gedacht hat. Also ja, die Resilienz der Marktwirtschaft wird immer wieder unterschätzt.
Es gibt erste Rufe, allerdings auch aus der deutschen Politik, nach Reaktionen. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert jetzt eine Aussetzung der Schuldenregel. Gehen Sie da mit?
Nein, da gehen wir nicht mit, ich nicht und ich denke die allermeisten Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Was würde man mit dem zusätzlich aufgenommenen Schulden dann machen? Möglicherweise wieder Dinge wie Tankrabatt, ja, die sehr zweifelhaft wirken. Da haben wir jetzt ja auch die Zahlen und wissen, beim Diesel zum Beispiel ist ein Drittel dieses vom Staat ausgegebenen Geldes oder die Verzicht auf Mineralölsteuer bei den Raffinerien und Erdölproduzenten gelandet. Das ist eben genau das, was man nicht möchte. Also nein, ich glaube, dass die Lage schwieriger geworden ist durch die neue Eskalation am Golf, aber jetzt nicht eine fundamentale Neueinschätzung der Situation erfordert und die Positionen, die man vorher vertreten hat, dass es reicht mit den Sondervermögen und mit der Bergsausnahme für die Verteidigung, die Position, die würde ich jetzt halten.
Lassen Sie uns noch kurz über die Wirtschaftsreform sprechen, die Reformpakete, die Bundesregierung kurz vor der Sommerpause beschlossen hat. Reicht das für einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung?
Ja, es ist zumindest einmal ein starkes Signal, würde ich meinen, dass diese Bundesregierung Reform ernst nimmt, dass sie in der Lage sind, Kompromisse zu finden. Sehr deutlich, würde ich sagen, ist das beim Rentenpaket der Fall. Wenn jetzt tatsächlich umgesetzt wird, was die Kommission empfohlen hat, dann überrascht das positiv. Ja, die meisten sind nicht davon ausgegangen, dass das so kommen wird. Noch ist das nicht Gesetz. Ja, also da kann noch einiges passieren, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Bei der Steuerreform ist sozusagen das Bild deutlich gemischter. Auch da kann man sagen, immerhin hat man sich auf etwas geeinigt in dieser Koalition. Das ist per se ein gutes Signal, aber die Entlastung ist gering. Nicht? Wenn man netto jetzt von 10 Milliarden Euro Entlastungsvolumen spricht, dann sind das gerade mal 0,2% des deutschen BIP. Davon eine große Belebung der Volkswirtschaft zu erwarten, das wäre vermessen. Aber das Signal ist, denke ich, schon ein gutes, dass man begonnen hat, wirklich in dieser Koalition Reformen anzugehen und auch politisch zu entscheiden.
Sie sind seit März dieses Jahres Mitglied im Sachverständigenrat. An welchem Hebel würden Sie denn jetzt noch drehen, dass wirklich nachhaltig Wirtschaftswachstum ausgelöst wird?
Also ich glaube, was es braucht, ist eben dieses starke Aufbruchssignal. Da ist jetzt auch tatsächlich etwas passiert. Ich glaube, das löst auch, also die positive Überraschung rund um das Rentenpaket löst doch einiges auch aus, auch im Ausland. Nicht? Also dass Deutschland nicht sozusagen immer nur rutscht, zwar nach unten, sondern dass es da auch Kräfte gibt, die mobilisiert werden können. Jetzt ist ganz zentral, dass dieser Reformkurs weiter beibehalten wird. Man muss neben der Rente auch über die Pflegeversicherung sprechen. Man muss auch endlich sehen, wie man Ausgabendynamik im Kernhaushalt jenseits, nicht nur dem Sozialversicherungsbereich, sondern auch abseits davon, Subventionen etc., in Angriff nimmt, damit man auch Spielräume hat für eine wirkliche Steuerreform, die nicht nur 0,2% Volumen hat des BIP, sondern mehr. Und es braucht jetzt dann auch eine Entlastung der Unternehmen. Die werden ja gerade belastet. Nicht? Also durch also ein Teil des Rentenpakets, diese kapitalgedeckte Säule, führt ja zu höheren Lohnnebenkosten. Ist ein Problem. Die Steuerreform führt dazu, dass die höheren Steuertarife nach oben gehoben werden. Das betrifft die Leistungsträger und kleinere Unternehmen, die zahlen höhere Steuern. Also da muss noch mehr passieren, damit der Wirtschaftsstandort wieder attraktiver wird.
Sie haben eine Steuerreform angesprochen. Es gibt in der Union, in Fraktionskreisen schon die ersten Stimmen, die so im Hintergrund für eine große Reform werben, in dem auch die Mehrwertsteuer angehoben wird, also Mehrwertsteuer erhöhen, das Geld, die Einnahmen nehmen, um dann eine große Einkommensteuerreform zu finanzieren. Was halten Sie davon?
Das ist eine Idee, die ich unterstützen würde. Möglicherweise nicht nur mit den höheren Mehrwertsteuereinnahmen auf die Einkommensteuer gehen, sondern auch in den Sozialversicherungssystemen Beitragssenkungen durchzusetzen, dort, wo es um versicherungsfremde Leistungen geht. Das erreicht mehr Menschen, nämlich auch die, die gar keine Einkommensteuer bezahlen. Das ist eine Kombination, die in der Vergangenheit in Deutschland schon funktioniert hat. Man hat ja die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% erhöht um 2009 oder 2008, ich weiß gar nicht mehr genau, und hat dann mit Sozialversicherungsbeiträgen unter anderem abgesenkt. Das führt dazu, dass das Produzieren in Deutschland günstiger geworden ist, gegenfinanziert durch eine Belastung des Konsums. Das ist für die Wettbewerbsfähigkeit eine positive Formel. Also daher, also man nennt das auch eine fiskalische Abwertung, die könnte ein Stück weit Luft zum Atmen bringen für die doch stark gedrängte Industrie- und Exportwirtschaft.
Das war Professor Felbermayr, österreichischer Ökonom und seit März 2026 Mitglied des Deutschen Sachverständigenrats. Herr Felbermayr, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Slidia. Schönen Tag.
Über die Welt reden, das kann jeder, aber Erkenntnis, wie die Welt wirklich funktioniert, das haben nur die, die sie bereist haben. Und unsere nächste Pioneer-Expedition führt Sie als Unternehmer, als Unternehmerin, als jemanden, der neugierig ist, in zwei kleine Staaten, die aber den Unterschied machen, die im Fokus der Weltpolitik stehen und zugleich Hotspots der Digitalwirtschaft sind. Estland und Litauen, beide im Baltikum. Und beide gehören zur EU, beide haben das große Thema Sicherheit, denn beide liegen an der Grenze zu Russland. Und in beiden wächst und gedeiht eine starke Start-up-Szene, trotz dieser nahenden Bedrohung von Russland, vor allem natürlich im Bereich dieser Start-ups, Rüstung und Sicherheit. Kommen Sie also mit auf die Reise in diese spannenden Länder in Begleitung von meiner Kollegin Chelsea Speaker. Und mit dabei ist auch Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrath. Der Mann kennt sich mal super gut aus. Er war 4 Jahre lang für die Abschreckung und Verteidigung an der NATO-Nordostflanke zwischen dem Baltikum und Polen verantwortlich. Er hat da gelebt, mit den Leuten gearbeitet. Sie bereisen mit ihm zusammen und mit Chelsea unter anderem die Hauptstädte Vilnius und Tallinn. 5 Tage, 2 Länder, 1000 Impulse. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts. Trauen Sie sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erfahren Sie ab sofort jeden Morgen pünktlich um 5 Uhr auf Spotify, Apple Podcasts und in der Pioneer App. Unser neues Podcast-Format Frontrunners wird in der Nacht von unserer Wirtschaftsredakteurin Josie Müller verantwortet und arbeitet mit meinem KI-Zwilling. Das spart kein Geld, aber es spart Zeit. Wir arbeiten de facto in Echtzeit. Es gibt kein Marktupdate am frühen Morgen, das aktueller ist. Also, Gabor 2, bitte melden.
The Pioneer Frontrunners, das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Alle 3 großen US-Indizes sind mit einem Minus aus dem Handel gegangen, aber nur minimal. Der Ölpreis ist weiter gestiegen, die Brent-Rohöl-Futures legten auf rund $96 pro Barrel zu, $20 mehr als noch Anfang des Monats. Japans Nikkei profitiert gerade noch von der Erholung zuletzt brutal abgestrafter Chiptitel. Der Handel startete im Plus. Südkoreas Kospi ist heute früh ebenfalls im Plus. Der Hang Seng in Hongkong schwächelt, Shanghai ist dagegen im grünen Bereich. Alphabet und Tesla haben in der Nacht Quartalszahlen vorgelegt. Der Alphabet-Umsatz übertraf die Erwartungen. Die Cloud-Sparte legte um wuchtige 82% zu, doch die Aktie sackte nachbörslich ab. Wegen der 200 Milliarden, die allein noch in diesem Jahr in künstliche Intelligenz investiert werden sollen. Bei Tesla hat der Umsatz die Erwartungen übertroffen. Aber beim Gewinn verfehlte Elon Musk die Prognosen deutlich. 33 Cent pro Aktie statt der erhofften 51 Cent. Die Aktie deshalb nachbörslich im Minus.
Der Frontrunners Podcast erscheint montags bis freitags. Wenn Sie uns auf Spotify oder Apple Podcast hören, folgen Sie uns und geben Sie gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Aber nur, wenn es Ihnen gefallen hat. Das freut meinen Stimmzwilling und ich glaube mich auch.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass wir die Sicherheitseinweisung im Flugzeug, einem Wrack aus den 50er Jahren, zu verdanken haben. Wenn kurz vor Abflug, Sie kennen das, die Stewardessen den Passagieren Schwimmwesten oder Sauerstoffmasken vors Gesicht halten, schaut jeder gern schon mal auf sein Smartphone, startet einen Film oder klappt sein Buch auf. Alles ja schon tausendmal gehört. Aber neue Sicherheitsmaßnahmen werden bekanntlich nicht ohne Grund eingeführt. In diesem Fall führt die Spur zurück auf das tragische Schicksal des Fluges 526A von Puerto Rico nach New York City im Jahr 1952. Kurz nach dem Start verlor die Maschine ihre Motorleistung und crashte mitten in den Atlantik. Das Tragische ist, die Crew und die Passagiere überleben diesen Absturz. Aber dann weiß kaum jemand, wo die Schwimmwesten sind und wie man sie eigentlich bedient. Und am Ende steht der Tod. Am Ende überleben nur 17 von 64 Insassen dieses Unglück. Die Maschine der legendären amerikanischen Airline, der Pan Am, war jahrzehntelang verschollen. Doch jetzt, mehr als 70 Jahre später, wurde sie gefunden. Die Sea Heritage Foundation, das ist eine NGO, die sich auf die Suche nach verschollenen Wracks begibt, hat das Flugzeug ausfindig gemacht. Und zwar, na klar, mit Hilfe modernster Technik, mit einer autonom unter Wasser fahrenden Sonardrohne. Der Verbleib des Flugzeugs ist damit also geklärt. Endlich weiß man, wo die Maschine liegt, deren Absturz die Sicherheitsstandards in Flugzeugen für uns alle bis heute verbessert hat. Naja, vielleicht hören wir dann doch beim nächsten Mal der Stewardess wieder aufmerksam zu. So wie Peter Orloff, der Stewardess von Flug 110.
Von Flug 110, du darfst niemals mehr von mir gehen. Stewardess von Flug 110, gib mir dein Wort.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Um die ganze Erde folg ich dir.